Wir wollen in der heutigen Sendung vier Themen zur Sprache bringen. Erstens, in unserem ersten Beitrag geht es um die bemerkenswerte Anteilnahme der westlichen Öffentlichkeit am Schicksal eines in Russland inhaftierten Geschäftsmannes. Dieser Mann, ehemals reichster Mann Russlands, der sogenannte Oligarch Michail Khodorkovsky, der fungiert hierzulande als lebendiger Beweis dafür, dass in Russland die Demokratie mit Füßen getreten wird, dass dort kein Rechtsstaat herrscht und dass der dort eingeführte Kapitalismus mit dem Wirtschaftssystem, wie der Westen es sich für Russland vorstellt, nicht das Geringste zu tun hat. Kurz, die Inhaftierung dieses Oligarchen ist ein einziger Einmischungstitel gegen Russland und deshalb steht Khodorkovskys Prozess auch immer wieder in den hiesigen Zeitungen. Zuletzt vor wenigen Tagen ein Interview des Inhaftierten in der FAZ vom 15.06. dieses Jahres. Also zu diesem Thema, zu diesem Michail Khodorkovsky und was den Westen an ihm so interessant findet, ein paar kritische Anmerkungen. Zu unserem zweiten Thema. Wir haben in den letzten Sendungen ja ausführlich über die Aufstände in Tunesien, Ägypten und über den Krieg in Libyen gesprochen. Diese Sendungen können interessierte Hörer im Internet, wie gesagt, unter www.farberot noch einmal anhören. Heute nur ein ganz kurzer Nachtrag zu diesem Thema. Es geht um die Flüchtlinge aus Tunesien, die nach dem dortigen Umsturz vermehrt über das Mittelmeer in die EU zu gelangen versuchen. Wie diese Flüchtlinge hier begutachtet und behandelt werden, dazu ein paar kurze Bemerkungen in unserem zweiten Beitrag. Und drittens und viertens kann ich zusammenfassen über die Atomkatastrophe in Japan und ihre Folgen hierzulande. Haben wir uns ja auch in unseren vergangenen Sendungen schon mehrmals ausführlich geäußert. Heute wollen wir dazu noch einmal in zwei kurzen Beiträgen Stellung nehmen, und zwar unter zwei Aspekten. Einmal, welche Illusionen sollte man sich bezüglich der energiepolitischen Wende der Bundesregierung und bezüglich eines grünen Standorts Deutschland nicht machen? Und zweiter Aspekt, was ist davon zu halten, wenn ein grüner Politiker an die Macht kommt und Landesvater wird? Also gemeint ist der neue baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann. Also dann können wir ja gleich mit unserem ersten Thema anfangen. Überschrift: Hände weg von unserer Marktwirtschaft. Das fordert die deutsche Öffentlichkeit angesichts dieser in Russland stattfindenden Prozesse gegen den Michail Khodorkovsky. Da hat ein Gericht ihn, einen dieser 17 sogenannten Oligarchen, vor kurzem zu einer weiteren langjährigen Haftstrafe verurteilt. Dieser Mann hatte es nach der Abdankung der Sowjetunion im damals neuen russischen Staat mit Ölgeschäften zum reichsten Mann Russlands gebracht. Über die bewegte Vergangenheit dieses Khodorkovsky, wie über die anderen Oligarchen auch, hat die hiesige Öffentlichkeit schon anlässlich der ersten Prozesse vor etwa 8 Jahren eine ausführliche Aufklärungskampagne lanciert. Nach Auskunft unserer maßgeblichen deutschen Presseorgane darf man diese Leute durchaus Räuberkapitalisten nennen, da sie durch Korruption, Vetterwirtschaft und Mafiamethoden zu ihrem Vermögen gekommen sind. Ihren unermesslichen Reichtum konnten diese russischen Oligarchen allerdings nur mit tatkräftiger Unterstützung des russischen Staats scheffeln. Der hatte ihn nämlich in der Phase der Beseitigung der sozialistischen Produktionsweise, übrigens einer Phase, in der es in der russischen Ökonomie ziemlich drunter und drüber ging, also dieser Khodorkovsky und die Oligarchen haben von diesem Staat die Freiheit erhalten und eröffnet gekriegt. Sie wurden geradezu dazu ermächtigt und sie wurden auch unterstützt, dabei die verbliebenen Bestandteile der ehemaligen sowjetischen Ökonomie zu ihrer privaten Bereicherung auszuschlachten. Das war also sozusagen Staatsauftrag. Diesen ausgewählten Figuren wurden damals die überkommenen Reichtümer der Sowjetunion anvertraut, allerdings nicht aus reiner Selbstlosigkeit des russischen Staats, sondern sie sollten mit ihrem Geschäftserfolg den Grundstock für die Kapitalisierung der gesamten russischen Nation legen. Was das für die Leute in Russland bedeutet hat, ist auch nie verschwiegen worden. Also schon damals, als der erste Prozess stattfand, 2003, stellten die hiesigen Presseorgane fest, die Folge dieser Politik der Kapitalisierung war, dass solche Leute wie Khodorkovsky es zu sagenhaftem Reichtum gebracht haben, während, wie die Zeitungen damals genau zu berichten wussten, während zur gleichen Zeit jeder dritte Russe unterhalb der Armutsgrenze lebt. Ob die mit der Einführung des Kapitalismus verbundene Verarmung seiner Bevölkerung für den russischen Staat ein besonderes Ärgernis darstellte, das sei mal dahingestellt. Das grundlegende Ärgernis bestand für den russischen Staat jedenfalls darin, dass die angestrebte Kapitalisierung des Landes sich erschöpft hat in den handgezählten 17 Milliardären und einer Börse, die von diesen Leuten betrieben wurde. Die paar russischen Musterkapitalisten verdienten zwar damals, wie vielleicht auch heute noch, massig Dollars an den Rohstoffen, die ihnen der russische Staat zur kapitalistischen Verwertung übereignet hatte. Aus Sicht des Staates hatte dies allerdings nicht das gewünschte Ergebnis. Durch die Vermehrung des privaten Reichtums der Oligarchen wurde in der Tat keine umfassende kapitalistische Entwicklung in Russland angeschoben. Von der Reichtumsvermehrung profitierten neben diesen Superreichen lediglich ein paar ausländische Banken und Ölkonzerne, mit denen die russischen Oligarchen damals zusammengearbeitet haben.
Der russische Staat, der sich mit seinem Beschluss, Kapitalismus einzuführen, vom Wachstum des Kapitals abhängig machte, tat dies unter der Bedingung, dass die Abschaffung seiner sozialistischen Produktionsverhältnisse das Wachstum seines nationalen Reichtums befördern und darüber sein Gewicht in der Staatenwelt steigern werde. Angesichts dieser Ansprüche musste der russische Staat mit den Resultaten der Einführung des Kapitalismus total unzufrieden sein. Der in dieser Zeit regierende Ministerpräsident Russlands, Putin, interpretierte den Zustand als einen nationalen Notstand, mit dem er sich nicht abfinden wollte. Aus diesem Grund wurde er gegenüber den zunächst hofierten Oligarchen immer kritischer. Er wollte sie dazu bringen, den von ihnen mit staatlicher Hilfestellung angehäuften Reichtum für die Entwicklung des Kapitalismus in Russland zu verwenden. Zumindest sollten sie sich mit dem Staat über eine national nützliche Verwendung dieses Reichtums ins Benehmen setzen. Eine Mindestvoraussetzung dafür war eine Verwendung dieses Reichtums, die dazu geführt hätte, dass der Staat in Form von Steuern partizipiert. Diese Steuern benötigte der Staat nicht einfach nur für sich, vielmehr beanspruchte er diese Einnahmen, um damit wichtige Voraussetzungen für die kapitalistische Entwicklung seiner Ökonomie erst zu schaffen. Bei den Verhältnissen, die in Russland herrschten, nicht zuletzt aufgrund der überragenden ökonomischen Dominanz der Oligarchen, bei diesen Verhältnissen ist es nicht verwunderlich, dass sich ein Einvernehmen zwischen dem Staat und den wenigen Großkapitalisten nicht so einfach schiedlich-friedlich einstellen wollte. Da sich die staatliche Partizipation am gesellschaftlichen Reichtum nicht wie selbstverständlich einstellte, erschienen aus Sicht des Zentralstaats gewisse Zwangsmaßnahmen erforderlich. Im speziellen Fall bestand der Staat darauf, dass auch für den Oligarchen Khodorkovsky eine Steuerpflicht gelten sollte. Da er dieser Steuerpflicht absichtsvoll nicht nachkam, wurde er verhaftet und jetzt zum zweiten Mal verurteilt. Auf diese Weise zeigte der russische Staat mit aller Unnachgiebigkeit, dass er nicht gewillt ist, von seinem Anspruch auf nationale Teilhabe an der Schaffung kapitalistischen Reichtums einfach so Abstand zu nehmen.
Gut, genau. Und dieser staatliche Wille, der gefällt den westlichen Fachleuten für Marktwirtschaft und Demokratie überhaupt nicht. Also der Anspruch der russischen Staatsmacher auf eine souveräne Entwicklung ihrer nationalen Ökonomie. Sie bezeichnen dieses, also der Westen, die westlichen Fachleute für Marktwirtschaft und Demokratie, bezeichnen dieses Vorgehen der russischen Staatsgewalt als einen politischen Prozess, also als einen einzigen Skandal, und machen sich für die Menschenrechte stark, die im Fall Michail Khodorkovsky massiv verletzt worden seien. Im Westen beharrt man darauf, dass die Marktwirtschaft für Russland genauso, wie die Oligarchen sie betrieben haben, richtig war. Was Putin und Medvedev da treiben, das sei hingegen ein einziger Angriff auf die mittlerweile auch in Russland erreichte Freiheit. Wenn sich einer an Unsättigtat, wie Marktwirtschaft und Demokratie zu gehen haben, nicht widerspruchslos hält, dann ist er eben, aus Sicht der westlichen Fachleute, rückwärtsgewandt, will also bloß zurück zum alten System. Ausgerechnet den Politikern in Russland, die ja einiges für die Einführung des Kapitalismus unternommen haben und die davon ganz gewiss nichts zurücknehmen wollen, sondern stattdessen die ganze Nation damit überziehen wollen, ausgerechnet denen wird ein Rückfall in den Stalinismus attestiert. Für diese üble Nachrede gibt es einen Grund. Der liegt nicht in dem, was in Russland passiert, sondern gehorcht ganz und gar dem Maßstab des eigenen westlichen Interesses. Und zwar, in den Anfangszeiten des kapitalistischen Umbruchs, als durch das Oligarchenwesen weite Teile des russischen Reichtums gewissermaßen im Ausverkauf an das westliche Ausland abfloss, entdeckten die interessierten westlichen Betrachter ihren Idealzustand Russlands, nämlich dessen Einordnung und Unterordnung unter die Ansprüche der etablierten kapitalistischen Staaten. Genau in diesem Zustand der Auslieferung der russischen Souveränität an die westlichen Ansprüche wird Russland für tauglich befunden. Es sollte sich tatsächlich nicht mehr herausnehmen, als es sich für uns, damit ist der kapitalistische Westen gemeint, herzurichten. Schon vor 8 Jahren wurde das in der hiesigen Presse klar herausgesagt, wie dieses westliche Interesse beschaffen ist. Also ein Zitat aus der Süddeutschen Zeitung besagt zum Beispiel, das gilt auch heute noch, ist ein älteres Zitat, aber es gilt genauso für heute. Zitat: Die Affäre um Michail Khodorkovsky, den inhaftierten Vorstandsvorsitzenden und Großaktionär von Russlands Ölriesen Yukos, dreht sich aus westlicher Sicht vor allem darum, wie Russland künftig mit seinen Rohstoffen umgeht. Und das Zitat fährt weiter fort: Damit steht für die westlichen Industrieländer viel auf dem Spiel. Zitat Ende. Das ist es also, was dem Westen an Russland gefallen hat und was er nicht geändert sehen möchte. Mit seinem Anfangsstadium des Kapitalismus hat sich Russland in den Stand eines verlässlichen Rohstofflieferanten hineingewirtschaftet. Und dieses Geschäftsinteresse der Oligarchen passt bestens zu unserem geschäftlichen Kalkül mit deren Rohstoffen, die wir als uns zustehend ansehen. Deswegen definiert der Westen das Geschäftsinteresse der Oligarchen in Russland als die Sorte Marktwirtschaft, die genau zu dieser russischen Nation passt. Aus diesem westlichen Interesse erklärt sich logischerweise auch der offensichtliche Gegensatz zu dem rigiden Anspruch Putins und Medvedevs an einen dem eigenen russischen Staat dienliche kapitalistische Entwicklung der dortigen Ökonomie.
Diese Einmischung des Westens, der in den Zeitungen hierzulande immer als unser Interesse vorgetragen wird, diese Einmischung geht noch weiter und hat auch einen richtigen imperialistischen Aspekt. Die anspruchsvolle Haltung des Westens, Russland hat als unser Rohstofflieferant zu funktionieren und die Garanten dafür sind die Oligarchen, diese Haltung zeugt nämlich in Wahrheit davon, dass wir, uns als Kontrolleur dessen verstehen, was Russland überhaupt in der Welt darf. Dass wir also weitergehende weltpolitische Ambitionen Russlands gar nicht leiden können und dass wir mit solchen Maßregelungen auch schon ganz schön weit gekommen sind. Wie so oft eilt auch in dieser Hinsicht die brave demokratische Öffentlichkeit der Politik einen Schritt voraus. Ein ARD-Kommentator ereifrigt sich und ruft Kanzlerin Merkel auf, den sogenannten Schmusekurs mit Russland endlich zu beenden. Das soll wohl heißen, dass wir aus seiner, der ARD-Sicht, unzulässigerweise russischen Ansprüchen nachgekommen sind, ihnen einfach nachgegeben haben. Und was es mit diesem Schmusekurs wirklich auf sich hatte, kann man am Resultat ablesen, beziehungsweise an den Maßnahmen, zu denen sich Putin und Medvedev genötigt sehen. Wohlwollend zugesehen, mit Lob und Bekräftigung nicht gespart, haben die interessierten westlichen Politiker immer so lange, wie Russland seine kapitalistische Entwicklung im hierzulande gewünschten Sinne betrieb. Man hat es, was denn auch sonst, begrüßt, wenn die ehemalige Weltmacht sich selbst Schritt für Schritt aufgelöst hat. Man hat das russische Interesse an guten Beziehungen zu seinen früheren Todfeinden weitlich ausgenutzt und hat umgekehrt immer im passenden Moment mit einer Verschlechterung der Beziehungen gedroht, wenn Russland mit dem Gang der Dinge nicht zufrieden war und eine Revision beantragte. Der passende Rahmen dazu war die Einladung, an G7-Treffen teilzunehmen und die Einrichtung eines eigenen NATO-Russland-Rats, hin und wieder aber auch ein Schmuseabendessen von Frau Merkel mit Herrn Medvedev. Der geifernde Aufruf »Schluss mit dem Schmusekurs« drückt einerseits die Unzufriedenheit damit aus, dass man meint, auf russische Interessen überhaupt noch Rücksicht nehmen zu müssen. Andererseits ist ihm aber auch der herrschaftliche Anspruch zu entnehmen, auf Basis der erzielten Fortschritte gegenüber Russland konsequent weiterzumachen. Die Mittel, mit denen man dabei Russland in die Mangel nehmen kann, sind den Kommentatoren auch schon bekannt, nämlich genau die Abhängigkeiten, die Russland sich mit seinem kapitalistischen Aufbruch eingehandelt hat. Laut Süddeutscher Zeitung liest man Folgendes in dieser Zeitung nach: Es gibt keine Rechts- und Investitionssicherheit in diesem Land. Der Kreml-Chef weiß, dass Investoren und Regierungen auf Stabilität setzen, wenn sie nach Garantien für ihr Geld und ihre Politik fragen. Zitat Ende.
Ja gut, da sieht man wieder mal, die deutsche Presse hat's verstanden, hat's kapiert, man kann Russland erpressen. Und zwar in diesem Fall mit Investitionen, die man ihm vorenthalten kann. Es werden zwar gar keine Investitionen genannt, die da gerade zur Disposition gestellt werden könnten, aber dass Russland darauf angewiesen ist, das steht schon mal fest für diese Pressefritzen. Also hat es die Rechts- und Investitionssicherheit herzustellen, die wir uns wünschen. Das würde zwar die Lage in Russland gewiss nicht sicherer machen, aber dafür verdiente es sich das Lob, nach internationalen Maßstäben stabil und berechenbar zu sein. Wenn das alles bloß die übliche Anti-Russland-Hetze der hiesigen Öffentlichkeit wäre, könnte das Russlands Regierenden ja ziemlich egal sein. Aber es ist ja nicht nur die Presse, es sind ja die Regierungen von EU und USA, die sich anlässlich eines wegen Steuerhinterziehung und Rohöldiebstahls einsitzenden Oligarchen besorgt zeigen und Russland ermahnen, auf dem Weg zu Marktwirtschaft und Demokratie konsequent voranzuschreiten. Die darin enthaltene Drohung ist unüberhörbar. Auf stabile Beziehungen ist Russland doch wohl mehr angewiesen als EU und USA. Und die verscherzt es sich, wenn es am erreichten Status der Unterordnung rüttelt. Das ist dann auch der politische Inhalt des Kampfes um die Menschenrechte eines Michail Khodorkovsky. Und das ist der Grund, weswegen der dem Westen einiges wert ist, wegen diesem Einmischungstitel.
Das war eine Abhandlung über die Segnungen der Freiheit und die wird fortgesetzt mit dem Kommentar zu den Putzflüchtlingen aus Tunesien. Und auch hier haben wir es mit schönen Segnungen dieser westlichen Freiheit zu tun. In der Folge des Volksaufstands in Tunesien sieht sich die Europäische Union einer Flüchtlingswelle ausgesetzt. Auf Lampedusa landen jede Menge Nordafrikaner, die dort nicht hätten landen dürfen. In mehreren Verträgen hatte Europa die alte tunesische Regierung, die heute offiziell als Diktator Ben Ali bezeichnet wird. Diese alte tunesische Regierung wurde von Europa damals darauf verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass das Elend seines Landes, aber auch das anderer afrikanischer Länder, für die Tunesien nur Durchgangsland war, nicht an europäische Küsten schwappt. Im Chaos der Rebellion gegen Ben Ali und in der Anfangsphase der Übergangsregierung nutzten aber eine Menge Leute die Gelegenheit mangelhafter tunesischer Grenzkontrollen, um aufgrund unerträglicher Lebensumstände ihr Heil in Europa zu suchen. Sie kamen mit Seelenverkäufern über das Mittelmeer, wurden von der italienischen Küstenwache aufgebracht und überfüllten die dortigen Aufnahmelager. Das tun sie übrigens immer noch. Wenn die europäischen Nationen Menschen beherbergen sollen, die sie nicht beherbergen wollen, so handelt es sich nach übereinstimmender Beurteilung der maßgeblichen europäischen Politiker um eine sogenannte humanitäre Katastrophe, die umgehend beseitigt werden muss. So war die Gratulation an das tunesische Volk zur Befreiung von der Diktatur nicht gemeint, dass die Elendsgestalten die Schwäche ihres Staates ausnutzen, um zu uns zu kommen. Bei allem Streit anlässlich der Verteilung der Lasten, die die Abwicklung des Flüchtlingsproblems darstellt, ist sich Europa in einem einig. Ein Bleiberecht für die Wirtschaftsflüchtlinge darf es nicht geben. Und das Anrecht Europas, vom afrikanischen Elend unbehelligt zu bleiben, muss, arabischer Frühling hin oder her, behauptet und wiederhergestellt werden. Dafür müssen neue Grenzschutzmaßnahmen an der Außengrenze der EU, aber auch innerhalb des Schengen-Raums getroffen werden, und dafür müssen neue Verträge über Rückführung und Grenzkontrollen mit der neuen freiheitlichen Regierung in Tunesien geschlossen werden.
Naja gut, und das ist nach übereinstimmender Auffassung der europäischen Politik auch gerechtfertigt, diese neuen Grenzkontrollen und entsprechende Verträge. Warum gerechtfertigt? Der vormalige Bundesinnenminister de Maizière hat Auskunft gegeben, Zitat, wenn es einen Grund gibt, Tunesien nicht mehr zu verlassen, dann jetzt, wo dort eine Demokratie aufgebaut wird. Zitat Ende, also Zitat von dem ehemaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière, zitiert nach Welt Online. Früher unter Ben Ali, als der Diktator im europäischen Auftrag jede Flucht verhindert hat, da mag es Fluchtgründe gegeben haben, die de Maizière jedenfalls im Rückblick, wenn schon nicht akzeptieren, so doch nachvollziehen hätte können. Aber heute, wo der Übergang zur Demokratie ansteht in Tunesien, ist ein einleuchtender Grund für so eine Flucht absolut nicht in Sicht. Wirtschaftsflüchtlinge mögen ohne Demokratie in ihrer Armut noch ein Motiv gehabt haben. Da mag die Armut perspektivlos und erdrückend gewesen sein. Hingegen, durch die Einführung der Demokratie hat sich zwar nun die Armut um kein Deut verändert, doch aus der zynischen Sicht des Politikers wird durch Demokratie aus eben dieser Armut einer elenden Lebensperspektive auf einmal eine Chance, und zwar die Chance, das Leben in die eigene Hand zu nehmen. Oder andersrum gesagt, ob man ein Auskommen findet, ist dieser Auffassung nach keine Frage der materiellen Mittel, sondern eine Frage der guten Herrschaft, Good Governance auf Neudeutsch. Also wenn Demokratie herrscht, dann reicht das als Lebensmittel per Definitionem. Das praktische Urteil der Flüchtlinge, also dass die eben mit diesen kleinen Booten da übers Mittelmeer kommen, die lebensgefährliche Fahrt und das ganze, die ganze Aussicht auch dort, diese Fahrt gar nicht zu überleben. Dieses praktische Urteil, mit dem die Flüchtlinge eben der Chance einer demokratischen Lebensperspektive in Tunesien diese Gefahr, die ganze Flucht vorziehen, die kann ein deutscher Minister einfach nicht tolerieren. Ich zitiere nochmal, er sagt nämlich, vor Demokratie flüchtet man nicht. Die Menschen sollten vor Ort den Übergangsprozess gestalten und am Aufbau in Tunesien mitwirken, anstatt das Land zu verlassen. Zitat Ende. Also, Schluss daraus, wo Freiheit herrscht, da wird die schiere Not zur Gelegenheit für nationalen Aufbau und das Ausharren im materiellen Elend zur nationalen Pflicht. Man muss schon sagen, das haben sie jetzt davon, die Tunesier, und das ist nicht unser Zynismus, sondern der des EU-Politikers.
Ihr hört Radio X, Forum Gegenstandpunkt. Wir analysieren aktuelle politische Entwicklungen und haben uns vorgenommen, als nächstes die Energiewende in Deutschland zu thematisieren. Die Frage, was ändert sich eigentlich mit der beschlossenen Energiewende, mit der irgendwann wohl mal stattfindenden Abschaltung der Atomkraftwerke? Während die Regierung den Atomausstieg beschleunigen will, die Kernkraftwerke sollen von 2015 bis 2022 schrittweise abgeschaltet werden, geht das der im Gefolge des japanischen GAUs wieder aufgelebten Anti-AKW-Bewegung nicht schnell genug. Mit der alten, sehr höflich formulierten Parole Atomkraft, nein danke, wird hierzulande wieder demonstriert. In den Aufrufen zur Demonstration heißt es, Hunderttausende fordern entschieden den Ausstieg. Nach Fukushima gibt es nur noch eine Richtung und die heißt, alle AKW abschalten, sofort und endgültig. Wenn sogar die Kanzlerin die Energiewende einleiten will, fühlen sich die Atomkraftgegner von höchster Stelle bestätigt und geben sich sehr hoffnungsfroh. Ein weiteres Zitat: Deshalb wollen wir ein kraftvolles Signal an die Bundesregierung senden. Wir, das sind die Atomkraftgegner. Endlich Schluss mit der gesamten Atomindustrie. Unsere Chance war noch nie so groß. Zitat Ende.
Okay, bloß die Frage ist, wem sagen Sie das? Also die Gegner der Atomkraft sehen sich tatsächlich durch den GAU in Fukushima bestätigt. Für sie ist dieses Ereignis der finale Beweis, welche Gefahr ein AKW darstellt. Aber wem sagen sie das und was soll diese Katastrophe zeigen? Den Staaten und den sie regierenden Staatenführern sagen sie damit gewiss nichts Neues. Denn Jahrzehnte ziviler Nutzung der Atomkraft sind doch ein einziges Dokument dafür, dass das Risiko alles andere als unbekannt war. Doch bekanntlich die Zwecke der kapitalistischen Nationen, die heiligen das Mittel. Es ist also nicht wirklich ein Geheimnis, warum die gesamte moderne Staatenwelt voller Atomkraftwerke steht. Diese Dinger lohnen sich und das Risiko für Land und Leute ist in einer solchen Kalkulation immer schon enthalten. Von wegen also die Manager der Atomindustrie und die politischen Instanzen, die die AKW genehmigen, seien mit Blindheit geschlagen bezüglich der Gefährdungslage ihrer Bevölkerung. Der Wille der Staaten, die für Kriege und Kriegsdrohungen nützliche Destruktionskraft der Kernspaltung auch zivil zu nutzen, dieser Wille, der zeigt doch das Gegenteil. Schon der Normalbetrieb eines AKWs ist ohne Kenntnis der Gefahr nicht zu haben. Das Know-how, die Kettenreaktion durch Kühlung zu kontrollieren und hinter Stahlmauern einzusperren, dieses Know-how ist bekanntlich die Bedingung, diese gewaltige nukleare Energie überhaupt zur Produktivkraft heimischer Stromerzeugung zu machen. Der größte Unfall, genannt GAU, also größter anzunehmender Unfall, ist also angenommen. Das heißt, er ist gewusst. Und das sogar in einer Dimension, die staatliche Rechnungen mit Geld und Eigentum sprengen. Ein Argument, die Finger davon zu lassen, war das nie. Sondern der Ansporn, diesen Prozess beherrschbar zu machen und das Risiko auf ein sogenanntes Restrisiko herunterzubrechen. Dieses Dauerexperiment haben die kapitalistischen Volkswirtschaften mittlerweile 50 Jahre mit ihren Bürgern veranstaltet. Tja, es ist ja auch fast immer gut gegangen. Also von wegen Unvernunft, eine nukleare Kettenreaktion zum Zweck billiger Energiegewinnung loszutreten. Unvernunft sagen halt immer die Atomkraftgegner. Aber es ist kapitalistische Rationalität. Und warum sollen ausgerechnet auf einem für Deutschlands Wirtschaft so relevanten Sektor wie der Energieversorgung nicht auch die sonst üblichen marktwirtschaftlichen Rationalitäten und Prioritäten gelten? Für die Anwohner mag ein AKW lebensgefährlich sein, aber deren Sicherheitsbedürfnis hat zurückzustehen, solange eben der Atomstrom für das Wirtschaftswachstum am Standort Deutschland als lebensnotwendig erachtet wird. Und da von diesem Wirtschaftswachstum, so die durchaus brutale Logik, schließlich wir alle abhängen, hat sich dem auch jedes andere Interesse unterzuordnen.
Angesichts dieser scheinbar unumstößlichen politökonomischen Verhältnisse ist es fast schon eine rhetorische Frage, ob die Politiker nach Eintritt des Super-GAU im fernen Japan endlich zur Vernunft kommen werden, wie es gern so hoffnungsfroh formuliert wird. Man sollte wirklich mal ernst nehmen, was erst alles passieren muss, damit Staaten beeindruckt sind und inwiefern ihnen ein GAU eigentlich zu denken gibt. Klar, der Ausstieg bis spätestens 2022 ist in Berlin beschlossene Sache. Deutschland will als bisher größte Industrienation ohne Atomkraftwerke wirtschaften. Und bei den erneuerbaren Energien will es Weltmarktführer werden. Und woher nehmen die AKW-Gegner die Zuversicht, die Regierung wolle mit ihrer Wende dasselbe ändern wie sie, die Atomkraftgegner? Für intakte Natur, saubere Umwelt und ein bisschen weniger Strahlenbelastung bzw. ein bisschen weniger Lebensgefahr für die Bevölkerung. Dafür findet das Umdenken der Politiker ganz bestimmt nicht statt. Diese Konsequenz aus dem GAU zieht kein Staat dieser Welt, auch Deutschland nicht. Das von den schwarz-rot-gelben Parteien ins Programm geschriebene Umdenken steht unter einer sehr konservativen Prämisse. Alle denkbaren Alternativen der Energieerzeugung sollen dieselben wirtschaftlichen und nationalen Rechnungen bedienen wie bisher die Kernkraft. Übrigens, genau so und keinen Meter anders denken auch die Grünen, die nicht erst jetzt Verantwortung für Deutschland übernommen haben. Kaum ist die Grüne Partei an der Macht, nach den für sie so erfolgreichen Landtagswahlen, hat die grüne Parteiführung nichts Eiligeres zu tun gehabt, als sich in einem Brief an Kanzlerin Merkel mit dem Angebot eines gesellschaftlich breit getragenen Energiekonsenses anzubiedern. Ein schöner Konsens, der sich da abzeichnet. Die wirtschaftlichen Interessen der großen Energieversorger müssen beim Atomausstieg natürlich berücksichtigt werden. Die Unternehmen in Deutschland brauchen in Zukunft genauso wie bisher auch vor allem eines: jede Menge billigen Strom, möglichst billig, möglichst hierzulande selbst erzeugt und jederzeit verfügbar. Die deutsche Weltmarktoffensive in Sachen neuer Energietechnologie soll in der globalen Konkurrenz erfolgreich sein. Und die Bevölkerung, die ja schließlich den Atomausstieg gefordert hat und trotzdem weiterhin Kaffee kochen und heizen will, die wird dafür ganz neue Lasten und Kosten zu tragen haben. Das wird der Bevölkerung mittlerweile jeden Tag vorgeführt und schon mal vorgerechnet. Damit klar ist, dass diese Kosten auf die Leute zukommen, darüber herrscht Konsens bei allen Parteien. Der Parteienstreit dreht sich lediglich darum, wer welche Szenarien richtig berechnet.
Also das heißt, so gilt quasi wieder die gleiche oder weiterhin die gleiche Rechnungsart wie zu Zeiten der Atomstromgewinnung. Deutsche Verantwortungsträger betonen, dass ihr Ausstieg an die Bedingung eines realistischen Einstiegs in die erneuerbaren Energien, wie sie sagen, geknüpft ist. Der German Sonderweg verrät, von welchen Bedingungen es abhängt, dass das Restrisiko, dieses sogenannte Restrisiko, jetzt auf einmal von der Politik als untragbar definiert wird. Nicht wegen der Lebensgefahr für die Leute muss dieses sogenannte Restrisiko jetzt vermieden werden. Es ist nämlich nur dann zu vermeiden, wenn sich unser Wachstum aus anderen Quellen speist. Und nur dann ist Atomstrom verzichtbar, wenn es aus gleichwertigen, sprich weltmarkttauglichen Steckdosen kommt. Das ist nämlich die Wahrheit über den von der Kanzlerin so verkündeten Atomausstieg mit Augenmaß. Das ist ihr Augenmaß. Ist man angesichts dieser herrschenden Kalkulation mit der Gesundheit der Leute also gut beraten, den deutschen Ausstieg zu begrüßen, als späten, aber immerhin ersten Schritt in die richtige Richtung? Tja, mag sein, dass die Wahrscheinlichkeit, das gleiche Schicksal zu erleiden wie die bedauernswerten Japaner, dass das mit einem deutschen Atomausstieg zumindest statistisch gesehen etwas sinkt. Aber ob man als Angehöriger einer Nation, die für ihre Weltmarktoffensiven in Sachen alternativer Energie ein durch und durch rentables Arbeitervolk benutzen will, wirklich besser dran ist? Wäre es da nicht gescheiter, sich einmal gegen diese Rechnungen zu wenden, die solche Alternativen überhaupt erst hervorbringen?
So, wir kommen zum nächsten Beitrag, der zu dem vorangegangenen sehr gut passt. In Baden-Württemberg ist zu beobachten, dass endlich einmal einer an die Spitze gewählt wurde, der so bieder ist, wie die Partei inzwischen national regieren will. Wurde in den jüngsten Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die Atomkraft abgewählt, wie dies nach Bekanntwerden der Wahlergebnisse alle professionellen Beobachter sowie der abgewählten Politikerfiguren kommentiert haben? Die Wahrheit über diese Wahlen ist eine andere. Das hätte schon ein flüchtiger Blick auf den Stimmzettel verraten können. Eine Frage des Inhalts Atomkraft, ja oder nein? Oder Stuttgart 21, ja oder nein? Eine solche Frage wurde den Wählern schlicht und ergreifend nicht zur Abstimmung vorgelegt. Stattdessen eine andere Frage. Die lautete auch diesmal so, wie sie immer lautet, und ist in ihrer Einsinnigkeit eigentlich schwer misszuverstehen. Welche der antretenden Parteien soll Regierungspartei werden? Das ist die Frage. In der aktuellen Fassung sollten in Baden-Württemberg der CDUler Mappus oder in Rheinland-Pfalz der SPDler Beck weiter regieren. Oder sollten diese bisherigen Machthaber durch alternative Figuren aus der Opposition ersetzt werden? Klar, gerade mal 2 Wochen vor den Wahlen waren in Japan die 4 Reaktorblöcke des AKW Fukushima explodiert. Dieses Ereignis hatte natürlich seine Wirkung auf die Motive einer großen Zahl der Wähler, die gerade zu den Urnen gerufen wurden. Immerhin stehen ja jede Menge der in ihrer wahren Gefährlichkeit möglicherweise erst jetzt erkannten AKW auch in unseren Landen herum. Hinzu kommt, dass Kanzlerin Merkel selbst sich von den unmittelbar evidenten Folgen des japanischen GAU beeindruckt gezeigt und sogleich einen energiepolitischen Schwenk auf die Tagesordnung gesetzt hat. Es wird also schon so gewesen sein, dass viele Wähler ihre Betroffenheit vom japanischen GAU und ihre regierungsamtlich bestätigte Skepsis gegenüber der Kernenergie dazu bewegt hat, der Grünen Partei ihre Stimme zu geben einer Partei, die sich von jeher und jetzt erst recht als atomkraftkritisch profiliert hat. Nur, was diese Wähler mit ihrem Wahlkreuz bewerkstelligt haben, hat mit ihren atomkraftkritischen Beweggründen für ihre Stimmabgabe rein gar nichts zu tun. Diese, wie auch alle anderen beim Wählen gedachten Motive der Wähler, kürzen sich mit dem Wahlkreuz für egal welche Partei vollständig heraus. Was zählt, ist einzig und allein das Resultat, nämlich wie viele Stimmen die Parteien jeweils auf sich ziehen können und wie dementsprechend die Machtverteilung im Lande aussieht. Ergebnis der beiden letzten Landtagswahlen war die Ermächtigung zweier Koalitionen zum Regieren und die Bestellung der Chefs der obsiegenden Parteien zu den obersten Repräsentanten der Regierungsgewalt. Dass Kretschmann neu intronisiert wurde und Beck zusammen mit den Grünen weiterregiert, das ist das ganze Resultat der Wahlen und sonst nichts. Inhalt und Leistung der Wahl sind also das eine, die Intention des Wählers beim Wählen das andere. Was der Wähler sich zu seinem Wahlkreuz denkt, was ihn zur Entscheidung für die eine oder die andere Partei, für den einen oder anderen Kandidaten treibt, welches Motiv er dabei für sich zum guten Grund seiner Wahl erhebt, all das kann und soll er tun. Gut ist es für nichts anderes als für die zustimmende Ermächtigung der Herrschaft durch das Wahlvolk.
Ja, und dieses Verhältnis von Wähler, Partei und Amt, das hat in dankenswerter Deutlichkeit der neue grüne Landesvater Baden-Württembergs, also dieser Herr Kretschmann, klargestellt. Denn kaum, dass der gewählt worden war, hat er verkündet, dass ein Ministerpräsident zunächst die Interessen seines Landes zu vertreten habe. Und weiterhin wörtliches Zitat: Jedenfalls ich, Kretschmann, werde mein Amt so führen. Ich bin in erster Linie meinem Land verpflichtet und dann kommt irgendwann meine Partei und meine Person auch ganz hinten. So sehe ich die richtige Reihenfolge. Zitat Kretschmann, zitiert nach tagesspiegel.de. Also, was heißt das? Was hat er da gesagt? Das Land, wenn das Land über allem steht, wenn er als der gewählte Kretschmann gerade nicht mehr als Parteipolitiker, sondern nur mehr als Landesvater agiert und nur so der Aufgabe gerecht wird, zu deren Erfüllung er bestellt ist, dann heißt das, in der Demokratie bestimmt ganz offensichtlich nicht die Partei, die gewählt wird, wie die Staatsgewalt zu handhaben ist, sondern das Amt, um dessen Besetzung die Parteien konkurrieren. Dieses Amt definiert, was zu tun ist, und Parteiinteressen haben sich dem Unterzuordnung. Was feststeht, ist also die Staatsräson. Und die Amtswalter haben sie mit der Macht, die ihnen ihre Position im Staatsapparat verleiht, eben zu exekutieren. Dass sie nur als Parteipolitiker in diese Ämter gelangen können und gelangt sind, das haben sie schleunigst hintanzustellen. Also kaum hatte es Kretschmann geschafft, als Grüner sein Wahlvolk erfolgreich für seine Machterlangung einzuspannen, da pocht er seinen grünen Wählern gegenüber auf seine staatsmännische Verantwortung für das Land Baden-Württemberg. Und damit pocht er auf die Freiheit von jeder Verpflichtung zur Rücksichtnahme auf die Beweggründe seiner Wähler, die ja immerhin die Programmatik und das Image seiner grünen Partei, auf die sie sich bezogen haben. Für den neu gewählten Landesvater geht es also vollkommen in Ordnung, wenn die Grüne Partei und er, Kretschmann, als ihr Führer, sich der Ängste und Betroffenheiten des Wahlvolks annehmen, sie bedienen, sie vereinnahmen oder sonst wie bewirtschaften, zu dem einen und entscheidenden Zweck, nämlich um sie auf diese Weise in Wahlstimmen umzumünzen. Dafür werden die grünen Themen wie Atomkraft, Ökologie, Umwelt und so weiter oder auch mal der Widerstand gegen Stuttgart 21, also gegen diesen tiefer gelegten Hauptbahnhof, beackert. Dass dieses Verfahren der Wählerbetörung dient und mit der Ausübung des Amtes, wenn man dann mal an die Macht gelangt ist, nichts zu tun hat, das hat Kretschmann mit dieser viel zitierten Äußerung klargestellt. Und zwar mit der Äußerung, in der er die Prioritäten, die für ihn im Amt des Landesvater gelten, nochmal betont hat. Nach dem Motto, wo kämen wir denn dahin, wenn wir beim Regieren die Befindlichkeiten des Stimmviehs zu berücksichtigen hätten. Naja, so viel Ehrlichkeit muss sein. Und der Kretschmann lässt nicht locker, er besteht geradezu darauf, zwar als Grüner zum Landesvater gekürt zu sein, aber als Landesvater keine Grünen, sondern nur noch Schwaben bzw. Baden-Württemberger zu kennen. Er verspricht, wie er sagt, einen neuen Politikstil, der nicht polarisiert, sondern die Gräben zuschüttet. Zitat: Offiziell lautet die Maxime seiner Politik, versöhnen statt spalten, also es war in der Zeit zu lesen. Die Stuttgarter Protestbürger, die im Wahlkampf für die Grünen so nützlich waren, haben sich jetzt also zurückzunehmen unter dem Motto versöhnen statt spalten. Der grüne Landesvater muss natürlich auch an die Interessen der Bahn, an die Verträge und vor allem an die Kosten für den Landeshaushalt denken. Schließlich regiert er das ganze Volk. Soweit sich dieses im Wahlkampf oder in der Auseinandersetzung um Stuttgart 21 hat spalten lassen, gehört es nun wieder zusammengeführt. Für das Ländle haben jetzt alle an einem Strang zu ziehen. Parteipolitische Friktionen oben wie unten stören da nur. So souverän die Regierung über allen Partikularinteressen in der Gesellschaft steht, so einig hat jetzt auch das Volk zu sein. Für die eigene Partei und deren Fußvolk mit seinen Erwartungen an die neue grün gefärbte Regierung heißt das, auch sie haben ihre Vorstellungen darüber, was eine neue grüne Regierung so alles besser machen könnte, gefälligst eher am Großen und Ganzen zu relativieren. Denn nur so geht Versöhnen statt Spalten.